Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der zur ersten Liga der deutschen Charakterdarsteller zählt, der rote Teppiche konsequent meidet und der in der Öffentlichkeit und in den Medien nur selten stattfindet. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass Matthias Habich in dieser Woche in Leute zu Gast bei Nicole Köster war, ein Schauspieler, der im Übrigen auf mehr als 100 Film- und Fernsehrollen kommt.
Wenn Sie mich nach einer Lieblingsrolle fragen würden, könnte ich gar keine nennen. Es ist immer jeweils meine Lieblingsrolle, die ich gerade spiele.
Welche ist das?
Ja, jetzt spiele ich gerade hier den Unterhalter mit den Talker, in dem ich sehr ungeübt bin. Aber mal gucken, ob ich mich blamiere, ob man sich jetzt fremdschämen muss für mich, das weiß ich nicht.
Da gehe ich jetzt einfach mal pauschal nicht von aus. Aber tatsächlich ist es so, dass Sie gar nicht oft in Gesprächssendungen zu Gast sind. Eine bewusste Entscheidung, nehme ich an.
Ja, ich finde, es wird unheimlich viel geredet. Und da muss ich nicht auch noch meinen Senf dazugeben. Aber hauptsächlich deswegen bin ich sehr zurückhaltend mit Talkshows und sage die meistens ab, weil ich finde, man soll gar nicht so viel wissen über den Privatmenschen. Da stellt sich so viel Mobiliar zwischen den Zuschauer und die Rolle, die ich darstelle. Also wenn man erstmal, wenn der Hamlet auftritt und dann unten im Publikum denken sie erstmal, ach guck mal, der lebt doch mit der zusammen oder mit dem oder so, dann ist schon viel verloren. Das ist schon die Aufmerksamkeit.
Bedeutet für Sie auch Professionalität, das Private eben zurückzunehmen?
Ja, einfach keine Lust dazu. Was geht die Leute das an? Also ich finde, sie sollen sich mich als Schauspieler wahrnehmen und nicht als privaten Mensch.
Wobei die Lust wahrscheinlich auch ein wichtiges Thema ist, wenn es ums Spielen geht, oder?
Ja. Das ist ja, Voraussetzung, dass man Lust hat. Und dann kriegt man ein Drehbuch oder einen Text. Und jetzt bleibe ich mal beim Drehbuch. Dann blättert man die ersten 5 Seiten und spürt schon, ja, das ist ein gutes Drehbuch. Eigentlich schon in den ersten 2 Seiten. Dann stürzt man sich irgendwann, also man sitzt da im Sofa und liest. Und plötzlich steht man auf und fängt an zu spielen. Und dann sage ich, ah, guck, da ist der Knochen, in den der Schauspielerhund beißen will. Also das Komödiantische, die Lust. Also die Lust ist ein Hauptwort.
Und wenn das nicht passieren würde, wenn Sie nicht vom Sofa aufstehen würden, dann würden Sie wahrscheinlich auch das Drehbuch gar nicht annehmen und absagen.
Dann müsste ich es weiterlesen und dann wird es immer schwerer umzublättern. Dann werden die Blätter bleischwer und dann halt mal. Aber man kann sich auch täuschen. Ich habe mich also neulich schwer getäuscht.
Bei was?
Ich hatte das Drehbuch von Toni Erdmann als erster gekriegt. Mhm. Und ich habe das gelesen und konnte damit gar nichts anfangen, habe das abgesagt.
Das heißt, es wäre Ihre Rolle gewesen?
Ja, eigentlich.
Haben Sie sich in den Arsch gebissen hinterher?
Einen Moment. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und fand den toll. Und dann war ich neidlos zufrieden.
Wenn es dann eben gut wird.
Ja, also der Simone Cech hat es ja auch toll gemacht.
Große Rollen am Schauspielhaus Zürich, an den Münchner Kammerspielen, am Wiener Burgtheater. Der Deutsche Filmpreis für Nirgendwo in Afrika. Dazu an der Seite von Kate Winslet im Vorleser. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt dessen, was der Schauspieler Matthias Habich in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht hat. Als er in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es auch um Habichs Begeisterung für Hörspiele.
Die Geräuschemacherin, die öffnet einen Koffer, da sind, weiß ich, irgendwelche Suppenkellen drin und mit denen macht sie Kokosnussschalen für Pferde. Also und das breitet sie aus, das sieht aus wie ein Kunstwerk, surrealistisches Kunstwerk, das ist toll. Und da
sämtliche Klänge
kann man unheimlich gut so seine Fantasie spielen.
Das Kino im Kopf, was dann entsteht. Ja. Und Sie waren, ich glaube, schon Mitte der 60er Jahre auch in Baden-Baden, Geisbach. Sagt Ihnen das noch was?
Geisbach sagt mir jetzt nicht. Aber ich war in Baden-Baden, habe auch sowas gemacht wie Sie. Es gab eine Sendung, die hieß Leichte Brise aus Südwest. Also auch so Musik und so.
Haben Sie Radiomoderation gemacht?
Ich moderiert. Wurde dann aber irgendwie rausgeekelt, weil, also da saßen immer welche, ich war am Theater engagiert in Baden-Baden. Und da habe ich das nebenbei gemacht. Und die Leute, die am Funkhaus waren,
die sahen Sie als Konkurrenz,
waren natürlich vermutlich sauer, dass ich da also als Außer von außen kam und ihnen den Job wegnahm. Und da saß immer so ein Aufpasser, konnte man so durch die Glasscheibe, der saß da so und las, und ich wusste genau, das ist der Spion. Ja. Und dann habe ich mal ein bisschen erzählt über Baden-Baden und so über den Park, über die Bäume, die da sind. Und habe dann gesagt, ich bin ein Baden-Badener. Und das haben die mir jetzt als Fallstrick umgebaut. Das sei eine Blasphemie, den Kennedy zu imitieren. Und dann wurde ich
gefeuert, um sie zu entlassen. Ja. Sie haben aber dennoch dort auch eine Produktion gemacht, und zwar den Forellenhof. Und zwar in der ersten Folge waren Sie dabei. Ich habe mal gekramt im Archiv. Wir hören mal ganz kurz rein. Wirklich? Matthias Habich.
Können wir nicht mal drüber reden?
Worüber?
Wissen Sie doch ganz genau, die Forellen.
Was für Forellen?
Tun Sie doch nicht so. Die ich mit Michael immer aus Ihren Teichen geholt habe.
Ach, die uns da nachts immer heimlich rausfischt. Ich will Ihnen was sagen, Herr Wengler. Die paar Fische, das tut uns nicht weh. Wir haben so viele. Ich find's nur eine Sauerei, lebende Fische im Kartoffelsack zu transportieren.
Kommt da eine Erinnerung? Sie gucken gerade ganz irritiert.
War das meine Stimme?
Das war Ihre Stimme.
Wer soll ich denn davon gewesen sein?
Sie waren der Fischdieb.
Ich war ein Dieb?
Ja. Mhm.
Ja, deswegen erinnere ich mich nicht mehr. Keine Ahnung, nein, kommt keine. Doch, jetzt kommt eine Erinnerung. Ich weiß, ich musste einen Lastwagen fahren und ich hatte noch gar keinen Führerschein. Und ich habe aber gesagt, doch, kann ich, habe mir das kurz zeigen lassen. Und bin bergab gefahren und da stand die Kamera und die ganze Crew und ich konnte nicht bremsen. Und fuhr auf die Kamera zu, also wirklich in der letzten Sekunde, habe ich diesen Lastwagen zum Stehen gebracht. Und also das war sehr nah dran am Kittchen.
Wurden Sie dann wieder gefeuert?
Ja, ich glaube ja.
Ich habe Sie in der zweiten Folge nicht gefunden, deswegen frage ich.
Die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut und die Befreiung der Geiseln durch die GSG 9 vor fast 40 Jahren. Kaum ein Ereignis hat sich mehr ins nationale Bewusstsein gebrannt und es war auch einer der gruseligen Höhepunkte des RAF-Terrorjahrs 1977. Zwei, die damals dabei waren, waren in dieser Woche zu Gast in SWR 1 Leute. Dieter Fox, damals als GSG-9-Mann an der Rettung beteiligt, und Gabriele von Lützow, damals Stewardess an Bord der Landshut. Und beide haben das Drama von damals sehr unterschiedlich verarbeitet.
Für mich ist es weit weg. Ich lebe im Hier und Jetzt und konzentriere mich auf die Zukunft.
Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie Sie die Geschichte der Befreiung und wie oft Sie die Geschichte der Befreiung schon erzählt haben?
Ich habe es nicht gezählt. Und ich mache es und dann, ich schaue es mir noch nicht mal im Fernsehen an oder ich höre es mir auch nicht irgendwo im Radio an. Ich haue es raus und weg.
Wie ist es bei Ihnen, Herr Fox? Haben Sie sozusagen eine Langversion, eine Mittelversion und eine Kurzversion dessen, was damals passiert ist?
Alles kann man nicht erzählen, auch heute nicht, weil einiges unterliegt noch bestimmten Schweigepflichten. Und insofern ist das Drumherum, was ohnehin schon groß bekannt ist, teilweise nur Untermalung.
Wobei das Wesentliche ja schon aufgeklärt ist. Oder gibt es da einfach noch Dinge, die in den Archiven schlummern und wir werden uns in 10, 20 Jahren wundern, was da alles noch abgelaufen ist?
Nein, das Wesentliche ist erzählt, das Wesentliche ist auch gezeigt. Es gibt sicherlich einige Fotos, die nicht in die Öffentlichkeit gehören von damals. Das ist auch richtig und gut so, aber ansonsten ist das alles so schon bekannt.
Die Rückkehr in die Normalität, auch in den normalen beruflichen Alltag. Wie lange hat es bei Ihnen damals gedauert, Herr Fox?
10 Stunden, dann war der Alltag wieder da. Weil wir mussten zurück, für uns gab es keine Freizeit, noch keine Dienstbefreiung. Wir mussten unser Gerät so wieder weit in Ordnung bringen, weil wir nicht wussten, wann der nächste Einsatz ansteht. Der hätte schon anstehen können, als wir gelandet sind in Köln-Bonn.
Ja.
Dann hätten wir weitermachen müssen. Also war für uns da keine Freizeit, keine Ruhepause, sondern gleich Übergang.
Zumal dieser Terror ja weiterging, auch nach der Befreiung der Landshut mit der Ermordung von Hans-Martin Schleyer, Frau von Lützow. Hat es bei Ihnen auch nur 10 Stunden gedauert, bis Sie wieder Ihr ganz normales Leben geführt haben?
Nein. Ich glaube, ich musste erst mal heilen. Er war ja der Befreier, aber wir hatten ja, die wir drin in der Maschine waren, waren wir traumatisiert. Das hat einfach gedauert.
Gedauert heißt Monate, Jahre?
Jahre. Es wurde dann schwächer, dann wurde es mal wieder stärker, aber das ist lange her.
Die Folgen damals, Albträume auch?
Ja, Albträume und richtige posttraumatische Stresssituationen. Ich habe also Flugzeug am Himmel gesehen, das explodierte und fiel runter in Trümmern. Und dann bin ich weitergelaufen und habe gedacht, wie furchtbar. Mhm. Und habe das überhaupt nicht hinterfragt.
Das heißt, Fantasie und Realität gingen ineinander über?
Das ist das posttraumatische PTSD. Das ist äußert sich manchmal so.
Haben Sie damals psychologische Hilfe in Anspruch genommen?
Nee, aber ich habe meinem Mann gesagt, sag mal, Rüdiger, das Flugzeug ist doch jetzt nicht wirklich abgestürzt, oder? Da sagt er, Gabi, guck mal hin, das fliegt doch, da fliegt es doch noch. Und da gucke ich hin und tatsächlich, dann war es vorbei.
Okay.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ich habe mich eigentlich immer an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf gezogen.
Wie sehr hat Ihnen dann auch, man muss vielleicht dazu sagen, Sie haben relativ zügig dann mit der Fliegerei aufgehört, wie sehr hat Ihnen dann auch die Kunst und die Bildhauerei geholfen, die Sie dann in Angriff genommen haben?
Das hat mir wahnsinnig gut getan. Also wenn es mir schlecht geht, mache ich Wächter. Wenn ich das Gefühl habe, eingesperrt zu sein, mache ich Flügel und zum Wegfliegen.
Ja.
Und das hilft mir in jeder Situation. Und mein Leben ist kein langer, ruhiger Fluss. Die Entführung war nicht alles. Es ist in 40 Jahren viel passiert.
Die Nacht vom 17. auf den 18. Oktober 1977, die Nacht von Mogadischu, die Nacht der Befreiung. Die GSG 9 stürmt die entführte Lufthansa-Maschine Landshut und rettet damit fast 100 Menschen das Leben. Einer der Retter von damals, der GSG 9-Mann Dieter Fox, und eine Gerettete von damals, die Stewardess und Geisel Gabriele von Lutzau, beide waren in dieser Woche bei uns.
Meine Tür war hinten rechts. Es gab also vier Türen, vorne links, vorne rechts, hinten links, hinten rechts und die beiden Notausgänge über den Tragflächen.
Jeweils drei Mann an jedem Eingang, Zugang? Also
an jedem Eingang ist ein Trupp in der Stärke von 5 bis 6 Mann zum damaligen Zeitpunkt. Diese 6 Leute können aber nicht pro Trupp alle reingehen, sonst gibt es ein heilloses Durcheinander. Also teilt man auf. Es gehen maximal 3 Leute rein und diese 3 Leute nehmen ihre bestimmten Positionen mit den zugewiesenen Aufträgen ein und erledigen die Arbeit.
Sie haben Blendgranaten gezündet kurz vor dem Eindringen. Warum?
Das waren 2 Leute, die unter dem Bug standen. Das sollte ein Ablenkungsmanöver neben dem anderen Ablenkungsmanöver dieses Riesenfeuers sein. Es wurde ja weit vorne in Front der Maschine ein Feuer angezündet und unter der Maschine dann zu dem Zeitpunkt des Eindringens Feuerzauber diese beiden Blendgranaten. Und die hatten einfach eine Blendschockwirkung. Das war alles.
Diese Sekunden erinnern Sie, Frau von Lutzau, wie?
Ich habe eine Eingebung gehabt. Ich habe die ganze Zeit gearbeitet, da gestanden. Ich hatte eine Eingebung, setz dich hin.
Aha.
Und ich habe mich hingesetzt. Und das hat mir das Leben gerettet. Wenn ich gestanden hätte, wäre es mir vielleicht wirklich so gegangen wie dem einen Passagier in Entebbe, der sich so wahnsinnig gefreut hat, dass sie befreit worden sind und hat Hurra gerufen und ist erschossen worden.
Das
von den eigenen Leuten.
Das war auch Ihre Horrorvorstellung, Herr Fox, dass wenn Sie in die Maschine reingehen, dass Sie die Falschen treffen und erschießen?
Das ist die Horrorvorstellung generell in so einer Situation. Ob das ein Bus ist oder ein Flugzeug in diesem Fall, dass die Köpfe nicht runtergenommen werden, A, und B, dass plötzlich jemand aus welchen Gründen auch immer aufspringt, weil er meint, jetzt ist alles vorbei und springt den eigenen Kräften ins Feuer.
Als Sie reingegangen sind, wussten Sie, wo die Entführer sich aufhalten?
Zum Teil. Wir haben geahnt nach den langen Verhandlungsmarathons, die hinter sich hatten, dass sie also sehr, sehr mitgenommen waren und sich wahrscheinlich im vorderen Teil zur Grenze in den großen Passagierteil aufhielten, um möglicherweise dort die Kontrolle zu übernehmen.
Ja, da war auch Captain Mahmoud, wurde der als erster erschossen?
Captain Mahmoud ist im Rahmen des gesamten Feuergefechts gefallen. Er hielt sich im Cockpit-Bereich auf.
Ja.
Er war noch nicht im Cockpit, er wollte ins Cockpit flüchten und dort ist er dann ausgeschaltet worden.
Und die anderen?
Und die anderen, eine weibliche befand sich auf der Toilette. Die ist auch auf der Toilette ausgeschaltet worden. Und die andere weibliche und der andere männliche im vorderen First-Class-Bereich mit der Grenze zum Passagierbereich nach rückwärts.
Okay.
Die wollten nach rückwärts, um die Passagiere, wenn sie selbst noch nicht getroffen sind, natürlich die Passagiere zu töten.
Klar.
Dazu ist es aber nicht gekommen, weil sie vor der Grenze auch ausgeschaltet wurden.
Ausgeschaltet bedeutet in 3 Fällen erschossen und in einem Fall schwer verletzt. Das war jene Frau, die dann mit dem berühmten Victory-Zeichen auf der Bahre auch in die Geschichte eingegangen ist. Frau von Lutzer, Sie haben gerade fast empört gesagt, Captain Mahmoud. Ich habe es nur deshalb gesagt, weil auch er ist mit diesem albernen Namen letztlich in die Geschichte eingegangen.
Das hätte er gerne gehabt, dass er der Kapitän gewesen ist. Er hat doch dann das Hütchen aufgesetzt.
Ein
Sadist. Der hat sich die hübschen Frauen zum Quälen rausgesucht.
Wie hat er die gequält?
Geschlagen, Scheinerschießungen und Schläge. Das hat ihm Spaß gemacht.
Leute der Woche am Sonntagvormittag. Hans-Christian Schmid war in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster, einer der großen deutschen Regisseure, dessen Krimiserie Das Verschwinden ab dem 22. Oktober im Ersten zu sehen sein wird. Die Welt schrieb mal über Hans-Christian Schmid. Er ist der Familienaufsteller des deutschen Kinos, einer, der in die Grenzregionen des Landes und der Familie leuchtet.
Es gibt ein Interesse bei mir, mich mit Religion auseinanderzusetzen. Ich komme aus einem Wallfahrtsort aus Bayern, aus Altötting. Requiem, die Mechanik des Wunders, das hat damit zu tun. Und über die Zeit gewachsen, glaube ich, ist ein thematischer Schwerpunkt. Da geht es um die Familie. Also ich sehe auch Requiem, wo sich dann beides überschneidet, Exorzismus, Religion, als eine Mutter-Tochter-Geschichte in erster Linie. Und merke, dass mich und mein Co-Autor Bernd Lange das am meisten interessiert, dass wir in Familienzusammenhängen stecken, dass es schwer ist, miteinander gut umzugehen. Und das ist auch in Das Verschwinden definitiv eine Metaebene unter all dem, um was es auch sonst noch geht.
Sie wurden auch mal als der Familienaufsteller des deutschen Films bezeichnet.
Kann sein, dass das zutreffend ist. Ja, vielleicht. Ja.
Haben Sie selbst mal eine Familienaufstellung gemacht?
Habe ich nie gemacht, nee. Also es gibt ja auch Drehbuchautoren, die so arbeiten. Man nennt es dann Drehbuchaufstellung und dann wird überlegt, welche Figur wie zu einer anderen Figur steht. Nee, ich arbeite da konservativ nach klassischen Drehbuchprinzipien.
Wenn wir dann jetzt mal ein paar Zutaten nehmen, ein Viertelkilo Crystal Meth, drei Mädels und ihre Familien, dann dazu noch den Bayerischen Wald an der tschechischen Grenze und eine Zeitungsmeldung. Wie spinnen Sie daraus einen Plot?
Das sind schon sehr viele wichtige Zutaten. Ganz am Anfang stand die Überlegung, also eine Ermittlergeschichte zu erzählen ohne Ermittler. Das bedeutet die Suche einer Mutter nach ihrer erwachsenen Tochter. Und in der Zeitungsmeldung ging es genau darum. Gleichzeitig hatten wir den Wunsch, das Format Miniserie auszuprobieren. Das hat lang gedauert. Über 3 Jahre haben wir immer wieder neue Treatment-Fassungen entwickelt. Uns überlegt, dass wir auch ein Kleinstadtporträt zeichnen wollen, das uns eben die lange Erzählzeit diese Möglichkeit gibt, wie in einem Roman.
Und wenn Sie jetzt an die Dreharbeiten zurückdenken, welche Szene ist Ihnen da total präsent? Welche kommt zuerst?
Keine. Viele. Also ich kann es nicht sagen. Eine, weil es extreme Witterungsbedingungen waren, in einem vietnamesischen Markt, auf der tschechischen Seite der Grenze. Wir haben ja letztlich, erzählen wir Mitte Oktober im Film und haben gedreht von Anfang August bis Ende Dezember. Also da war Schneesturm und wir dachten, das wird hier alles einfach nichts mehr. Aber auch Szenen, die vom Spiel her sehr intensiv waren. Ganz am Ende eine Szene, kann ich jetzt nicht verraten, dafür die Auflösung nicht preisgeben. Aber auch Familienszenen bei den Essmanns. Manu Essmann, drogenabhängig, wird von ihrer Mutter mit dem Fahrradschloss an das Tischbein gekettet im Esszimmer. Das fand ich extrem von der Szene her und auch vom Spiel her. An die erinnere ich mich gut, die Szene.
SWR 1, Leute der Woche, heute Vormittag mit Nicole Köster und mit dem Film- und Fernsehregisseur Hans-Christian Schmid. Schmid steht für Filme wie 23, Nach 5 im Urwald, Lichtersturm und Was bleibt? Schmid hat für seine Arbeit unfassbar viele Auszeichnungen bekommen, zum Beispiel den Deutschen Filmpreis für den Film Requiem.
Das war der letzte von der Kirche genehmigte Exorzismus in Deutschland, glaube ich, 1976. Der Fall Michel, der uns bewogen hat, diese Geschichte zu erzählen im Kino. Gleichzeitig durfte man die Michels nicht so nennen. Und wir haben dann die Zusammenarbeit mit denen gesucht, mit einer Schwester der damals Exorzierten, die ist ja zu Tode gekommen, die Anneliese, um uns sozusagen abzusichern, dass die Familie nichts gegen den Film unternimmt und sich treffend dargestellt fühlt.
Was gab es da für eine Geschichte zu der Anneliese? Sie haben es gerade schon gesagt, sie ist dann auch gestorben.
Ja, Anneliese hatte, so würde man es heute sicher beurteilen, ein epileptisches Leiden. Das wurde von ihrem streng katholischen Umfeld als Besessenheit gedeutet. Hat versucht, sich von ihrem Elternhaus abzulösen, hat eine Zeit lang studiert. Im Film ist es bei Tübingen angesiedelt um dann aber zu bemerken, dass sie diese Ablösung nicht schafft und dass auch ein oder zwei epileptische Anfälle dann nochmal dazukommen, um letztendlich selbst davon überzeugt zu sein, dass das eine Besessenheit sein muss. Und in letzter Konsequenz ist sie in ihrem Elternhaus, in ihrem Kinderbett, weiß nicht, glaube ich, 60 Exorzismus nach Austreibungen verhungert regelrecht. Sie hat gedacht, sie darf nichts mehr zu sich nehmen. Da hört der Film dann auf nach dem ersten Exorzismus. Das lässt sich alles gar nicht darstellen. So gruselig ist es, glaube ich. Uns geht's mehr um die Entwicklung dorthin und um die Unausweichlichkeit. Und ja, es ist eine Geschichte einer Tochter, die sich nicht von einer sehr, sehr strengen Mutter ablösen kann.
Dieses Thema Glauben taucht sehr oft auch in Ihren Filmen auf. Sind Sie ein gläubiger Mensch?
Ich bin nicht so gläubig, wie man das, glaube ich, einfach erklären könnte. Ich glaube schon, dass es da irgendetwas gibt, aber ich bin nicht mehr in der katholischen Kirche und haben jetzt über drei Filme gesprochen, Mechanik des Wunders, Hin und Her, Requiem. Das ist so meine Auseinandersetzung, glaube ich, mit der Institution Kirche und mit dem Glauben, wie er eben vielfach praktiziert wird.
Ja, hat sich über die Arbeiten vielleicht auch Ihr Verhältnis zu Glauben und Kirche auch verändert?
Ich denke schon. Also mit dieser Auseinandersetzung ist mir bewusst geworden, dass es diese Art von Religiosität oder Volksfrömmigkeit sicherlich nicht ist für mich. Und wenn, dann überhaupt ist es irgendetwas Spirituelles oder dass man manchmal denkt, es kann doch nicht nur uns hier geben, es muss doch irgendwas sein. Aber ich würde mich dann eher, glaube ich, als nichtgläubig bezeichnen.
Viele sagen, das Leben hat eine neue Geschwindigkeit bekommen. Jetzt gibt es dann so Entschleunigungsmethoden wie Yoga, Meditation. Sind das Ersatzreligionen? Was glauben Sie?
Ja, Religion ist so ein großes Wort. Also man ist, glaube ich, einfach auf der Suche, wie halte ich es denn aus in unserem komplizierten Leben? Ich erinnere mich, als wir 23 gedreht haben, da ging es um Verschwörungstheorien und aber auch die Frage, entwickeln wir die denn, um dem komplexen Alltag irgendwie zu entgehen, um ihn verstehen zu können? Ich glaube, jeder guckt für sich, wie er so klarkommt mit dem Alltag und dem Leben, in dem er steckt.
Zwei Züge rasen aufeinander zu, alle sind entsetzt und keiner greift ein. Dieses Bild wird immer bemüht, wenn es um den Konflikt zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung geht. Am Dienstag dieser Woche dann der vorläufige Showdown, die Rede von Puigdemont in Barcelona. Davor, am Vormittag, war unser Hörfunkkorrespondent in Madrid, Oliver Neuroth, zu Gast in Leute.
Die katalanische Regionalregierung hat die Wahlen 2015 gewonnen mit dem Versprechen, Leute, wenn ihr uns wählt, dann führen wir euch aus Spanien raus, dann werden wir das Referendum starten und die Unabhängigkeit im Idealfall aus der Sicht dieser Parteien dann auch ausrufen. Und ich glaube, das hat in Madrid damals keiner wirklich ernst genommen hier. Und der konservative Ministerpräsident Rajoy hat immer gesagt, nein, das sind Hirngespinste mit der Unabhängigkeit, das wird nicht kommen. Und nun ist es wirklich soweit, dass also die Unabhängigkeit kurz bevorstehen könnte. Und nun ist ein bisschen Panik da und Rajoy bleibt hart, sagt, ich verhandle nicht. Das hätte er früher mal tun sollen, zumindest auf die Katalanen ein Stück weit zugehen können, ihnen vielleicht einfach zuhören können, sie ernst nehmen können. Das ist nicht passiert und ich glaube, das ist das Hauptproblem in der Geschichte.
Ist denn die Gesetzeslage eindeutig? Kann denn die spanische Zentralregierung sagen, alles, was da aus Barcelona kommt, ist illegal?
Was dieses Referendum und die Unabhängigkeit angeht, ja, denn die spanische Verfassung sieht ganz klar vor, dass ein solches Referendum nicht stattfinden darf in nur einer spanischen Region, wenn es um die Verschiebung der Grenzen geht des Staates, so heißt es offiziell. Mhm. Und so ist es ja anvisiert, dass nur die Katalanen entscheiden dürfen oder sollen, ob Katalonien eben rausgeht. Das haben sie in diesem Referendum letztes Wochenende getan, illegalerweise. Und tatsächlich, die Verfassung deckt da die Linie der spanischen Zentralregierung.
Also klar scheint hiermit zu sein, dieses Referendum war ganz eindeutig illegal. Kann oder muss man auf der anderen Seite auch sagen, die Reaktion war eindeutig brutal und vollkommen überzogen?
Auf jeden Fall. Also vollkommen überzogen, brutal, das trifft es total. Dass da die Polizei anrückt und Wahllokale schließt, gut, das ist wie gesagt durch die Verfassung gedeckt gewesen. Aber dass sie dann so brutal gegen einzelne Wähler vorgeht, die tatsächlich nur ihre Stimme abgeben wollten. Und das ist ja auch das Argument der Katalanen. Sie sagen, Moment, wir haben als demokratische Recht zu sagen, was wir möchten, wie unsere Zukunft aussehen soll. Das ist also das Argument derer. Und dass dann solche Menschen quasi niedergeprügelt werden, das geht natürlich auch nicht. Ich denke, die spanische Zentralregierung hätte das Referendum einfach laufen lassen sollen und zum Schluss sagen können, gut, es ist halt illegal, wir erkennen es nicht an. Ja. Aber so hart da einzugreifen, das war definitiv falsch.
Zumal Proteste, Demonstrationen aus Katalonien ja im Gegensatz zu dem, was in der Vergangenheit im Baskenland passiert ist, immer friedlich waren.
Das ist richtig. Also die Unabhängigkeitsbewegung ist tatsächlich eine sehr friedliche Bewegung. Es gibt auch kleinere Grüppchen darin, kleinere jugendliche Gruppen, die sich etwas radikalisiert haben. Aber das sind wirklich verschwindend kleine Gruppen. Also die ganz große Mehrheit ist friedlich, geht friedlich auf die Straße. In den vergangenen Jahren war zum Beispiel der Nationalfeiertag, der 11. September in Katalonien, immer ein großes Volksfest, eine wirklich schöne Atmosphäre. Die Menschen sind mit ihren Fahnen auf die Straße gegangen, haben wirklich ja überhaupt gar keine Gewalt gezeigt, also immer ganz friedlich demonstriert. Und das muss man wirklich sagen, das ist keine gewalttätige Gruppe, die da auf die Straße geht.
SWR 1, Leute der Woche, am Ende dieser Sendung mit Nicole Köster und mit einer Frau, die sich sehr spät einen sehr großen Traum erfüllt hat. Nicole Wesner ist Boxweltmeisterin im Leichtgewicht. Im Juli hat sie ihren Titel in Mannheim verteidigt, also der Stadt, in der sie 20 Jahre gelebt hat. An ihre Boxanfänge erinnert sich Nicole Wesner so.
Ich bin ja durch Zufall in eine Boxstunde reingeraten. Also ich war in einem Fitnesscenter, die Schwerpunkte in Yoga, Pilates und Kampfsport hatten. Und ich bin ja eigentlich wegen Yoga hin, ja, und hatte mit Boxsport nichts zu tun, war kein Fan vom Boxen, gar nichts. Und bin dann auf einmal in so einer Box-Schnupperstunde gewesen und ich kann mich erinnern, das war noch relativ kontaktarm, sage ich mal. Wir haben uns nicht ins Gesicht geschlagen.
Auf Senke wahrscheinlich.
Ja, nee, wir haben uns die Hände aufgehalten und aber mir hat diese Bewegungserfahrung einfach Spaß gemacht. Es hat irgendwie Spaß gemacht, auf etwas drauf zu hauen und irgendwie, ja, der Sport hat mich total begeistert ab der ersten Stunde und dann, wie gesagt, ich bin wegen Yoga eigentlich hin und dann ist eine Leidenschaft entstanden und dann bin ich zu allen Stunden immer hin und ja, und dann ist irgendwann, habe ich halt so einen verrückten Beschluss gefasst, jetzt mache ich mal einen Kampf.
Haben Sie sich da, wo Sie dann eben nur auf Hände auch geschlagen haben oder auf Sandsäcke dann auch nachher, haben sich da jemanden vorgestellt, auf den Sie schlagen schon?
Nee, habe ich mir damals eigentlich nicht. Das war einfach für mich ja einfach nur ein Ausüben der Technik, die mir der Trainer vorgezeigt hat. Und ja, nee, also es ist auch nicht so, dass man, also viele Leute haben auch ein bisschen ein falsches Bild vom Boxen. Die denken dann, dass man irgendwelche Aggressionen auslebt oder dass man aggressiv sein muss oder dieses ganze Thema Aggressionen. Also ich bin früher kein aggressiver Mensch gewesen und ich wäre es auch nicht, wenn ich mit dem Boxen aufhören würde. Ja, also es ist ein technischer Sport.
Ja, also ich mache zum Beispiel Karate und das hat einfach viel mit Energien freisetzen zu tun, glaube ich. Ist es beim Boxsport ähnlich?
Ja, also ich denke mir mal, insgesamt ist jeder Leistungssport oder jeder Sport ist gut, um Energien zu kanalisieren. Wir sind den ganzen Tag immer in irgendwelchen Stresssituationen und in der freien Natur, wenn wir dann eine Stresssituation haben, dieses Flight-and-Fight-Syndrom, da würden wir dann, wenn wir in einer Stresssituation, wenn wir würden angegriffen werden, dann würden wir wahrscheinlich kämpfen, dann werden die Energien freigesetzt. In unserem Leben sieht das so aus, wir sind im Büro, wir regen uns auf, aber wir kämpfen gar nicht. Wir sitzen auf unserem Bürosessel, ja, und von daher denke ich, ist Sport an sich ein guter Kanal, um einfach das alles rauszulassen. Das muss kein Kampfsport sein. Ja.
Haben Sie vorher auch sehr lange gemacht? Sie waren nämlich Marketingmanagerin, sprechen 6 Sprachen und das war so Ihr Alltag. Der hat sich dann komplett gewandelt.
Ja, genau. Auf einmal war ich dann, also mit dem Beschluss, dass ich einmal im Leben Kampf mache, hat sich mein ganzes Leben umgekrempelt. Also ich habe dann halt angefangen, täglich zu trainieren, 2-mal am Tag zu trainieren. Und als ich irgendwann mich richtig doll der Ehrgeiz gepackt habe und dann habe ich halt irgendwann auch aufgehört zu arbeiten, mich nur noch auf das Leben als Leistungssportlerin konzentriert, weil mir auch klar war, wenn ich wirklich was ganz Großes erreichen will, dann muss ich mich auch absolut auf dieses Ziel fokussieren. Ja, und auf einmal hatte ich so ein Leben, das Leben eines Leistungssportlers mit 2 bis 3 Mal Training pro Tag und gesunder Ernährung und alles, was dazugehört.
SWR 1, Leute der Woche.